Die Schuldenbremse. Ein Reizwort für viele Ökonominnen und Ökonomen und insbesondere auch für diejenigen, die etwas voranbringen wollen. Aber gewisse Leute, nicht nur die FDP, auch Teile der Union, kleben krampfhaft an diesem alten Fehlkonstrukt, das sogar im deutschen Grundgesetz steht und von der Regierung Merkel damals eingeführt wurde. Warum das ein Riesenproblem ist und warum das Ding dringend reformiert gehört und warum Leute, die daran festhalten, offenbar von Ökonomie nicht viel verstehen, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Brücke in Dresden, die mal einfach so eingestürzt ist, ist vermutlich so ein Sinnbild für ganz, ganz viele Probleme, die ein Land wie Deutschland gerade hat. Infrastruktur marode, Dateninfrastruktur überhaupt nicht auf dem Stand der Dinge. Länder wie Bulgarien oder Rumänien haben eine bessere Netzabdeckung als Deutschland. Und ich kann ein Lied von singen, denn ich kann unterwegs ganz viele Online-Termine einfach gar nicht machen, weil ständig die Verbindung zusammenbricht. Übrigens auch in Bayern, dem selbsternannten Musterknaben, was sie eben ganz sicher nicht sind. Und dass bei diesem Brückeneinsturz in Dresden niemand verletzt wurde, ist echt ein Wunder, denn wenige Minuten vor dem Zusammenbruch ist da noch eine Straßenbahn drüber gefahren. Das hätte also richtig viele Tote kosten können und Gott sei Dank ist es gut gegangen. Die Frage ist, wie oft geht es noch gut? Und die Tatsache, dass auch die Bahn nicht pünktlich fährt und es einfach extrem viele Baustellen gibt und die nie fertig werden, liegt an einem jahrelangen Investitionsrückstau. Und dieser Investitionsrückstau ist ein Problem, das jetzt nicht, und Achtung, jetzt ihr müsst ganz stark sein, ihr gestern Kleber, da haben weder die Grünen noch Robert Habeck irgendwas mit zu tun, sondern das ist über eine jahrelange Ignoranz gewachsene Struktur oder eben nicht vorhandene Struktur, die dadurch entstanden ist, dass man nichts investiert hat. Und jeder, der schon mal irgendwie eine Bausubstanz instand gehalten hat, weiß, dass wenn man Reparaturen nicht durchführt, dass es dann irgendwann mal immer teurer wird, bis hin sogar zum Totalverlust. Manche Brücken kann man nur noch abreißen und neu bauen. Hätte man sich rechtzeitig um die Sanierung gekümmert, wäre es günstiger geworden. Aber die CDU-Regierung oder CSU-CSU-Regierung unter Angela Merkel hat über viele, viele Jahre einfach nichts investiert. Das war vor allem auch noch eine Zeit, in der weltweit die Zinsen sehr niedrig waren. Man hätte also sich auch als Staat zu eigentlich Negativzinskonditionen Geld leihen können und hätte dadurch unheimlich viel investieren können. Stattdessen hat man lieber die schwäbische Hausfrau propagiert. Und da halte ich es mit der Heute-Show mit Oliver Welke, die gesagt haben, nicht die schwäbische Hausfrau, sondern die Hausfrau, die von nichts eine Ahnung hat. Oder so ähnlich haben sie es gesagt in der vorletzten Folge, vorletzten Freitag. Da ging es auch um dieses Brückenthema. Ein Staatshaushalt funktioniert nicht wie ein Privathaushalt. Und Privathaushalt schließt ja auch Unternehmen mit ein. Und das muss man. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass ich als Naturwissenschaftler das besser verstehe als Leute, die sogar einen ökonomischen Abschluss haben. Denn dieses Dogma, dass man nur Geld ausgeben kann, das man hat, das gilt natürlich für Privathaushalte. Und selbst ein Privathaushalt, Unternehmen wie auch Privatleute, leihen sich ja in einem gewissen Rahmen, wo das durchaus noch gesund ist, sogar Geld, um Investitionen zu tätigen, um sich ein Eigenheim oder eine Wohnung zu kaufen oder für Betriebe, um eine Maschine zu kaufen oder ein Gebäude anzubauen. Das ist durchaus üblich, dass man auch Kredite aufnimmt, wenn diese Kreditlast in einem gesunden Verhältnis zu den Einnahmen stehen. Aber dieses Grundprinzip, ich kann nur ausgeben, was ich habe, schwäbische Hausfrau eben, und ich meine, das kommt von Wolfgang Schäuble, ich glaube, dass der das mal, Ex-Finanzminister in Deutschland, mit kürzlich verstorben vor einigen Wochen, eine CDU-Größe schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und hat auch viele, viele Sachen geprägt, also auf jeden Fall eine bedeutende Instanz in der deutschen Politiklandschaft. Leider nicht immer nur positiv, Stichwort Schwarzgeldaffäre und Helmut Kohl, aber sicherlich auch viele positive Sachen geprägt. Und ich glaube von ihm, er ist ja, wie man am Namen schon hört, ein Urschwabe. Ich glaube, dass diese schwäbische Hausfrau auf ihn zurückgeht. Aber die Tatsache, dass man jetzt immer wieder die Volkswirtschaft, einen Staatshaushalt, wie eine schwäbische Hausfrau gleichsetzt, erstaunt mich einfach, gerade bei Menschen, die eigentlich von der Fachrichtung aus der Ökonomie kommen. Denn so funktioniert natürlich ein Staatshaushalt nicht. Ein Staatshaushalt hat den großen Vorteil, dass die mit Schulden Profite machen können. Das klingt erstmal für einen Privathaushalt total abstrus. Ist es auch in dem Kontext. Klar, es sei denn, man spielt Lotto und nimmt einen Kredit auf für Lottospiel und gewinnt am Ende. Nur die Wahrscheinlichkeit ist ja extrem niedrig, ist also sehr leichtsinnig, sowas zu tun. Oder es soll ja auch Leute gegeben haben, die Kredite aufgenommen haben, um dann mit Aktien zu spekulieren. Auch keine schlaue Idee. Aber Ein Staatshaushalt kann Schulden aufnehmen und investiert. Und diese Investitionen führen, wenn es die richtigen Investitionen sind, am Ende zu Mehreinnahmen für den Staat. Denn was kann der Staat tun? Der Staat kann in Infrastruktur investieren, in Bildung, in gewisse Rahmenbedingungen, Dateninfrastruktur und so weiter, die dann Unternehmen nützlich sind, die attraktiv sind für Unternehmen, die schaffen wiederum Arbeitsplätze. Es entsteht eine Wertschöpfung, Unternehmen zahlen Gewerbesteuern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen natürlich Einkommensteuern, die konsumieren mehr und mehr Konsum bedeutet für den Staat mehr Einnahmen. Das heißt, Schulden sind für den Staat, wenn sie richtig gemacht werden, eine Investition, wo er ein Vielfaches davon zurückbekommt. Und das war erst recht so in einer Zeit, in den letzten Jahren, in einer Zeit von niedrigen Zinsen, da wäre das ein Selbstläufer gewesen. Hat man aber nicht gemacht. Stattdessen hat man unter der Regierung Merkel die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben. Und das ist ein fataler Fehler. Und Fehler kann man korrigieren. Aber aktuell wird dieser Fehler trotzdem nicht korrigiert. Allen voran Christian Lindner, FDP-Finanzminister, klebt wie so ein religiöser Fanatiker an dieser Schuldenbremse. Übrigens wie die meisten anderen in der FDP auch. Und auch CDU-Leute tun das. Also ein Herr Bosbach, ne, auch eine CDU-Größe, hat mir mal auf einen meiner LinkedIn-Beiträge geschrieben, dass ja die in der Verfassung steht und ich sei ja da, würde da verfassungsfeindliche Position vertreten. Erstens stimmt das nicht, weil auch die Schuldenbremse in der Verfassung erlaubt einen gewissen Freiheitsgrad, aber man kann Verfassungsänderungen, die falsch waren, auch wieder korrigieren. Dazu braucht es natürlich entsprechende Mehrheiten und die sind momentan nicht absehbar, weil eine Union sowieso momentan keine sachliche Oppositionsarbeit macht, sondern nur Destruktivität tut und am Ende, und dazu habe ich auch schon diverse Folgen gemacht, einfach nur ihren politischen Gegner verunglimpft, anstatt wirklich die dort wenigstens im Gegensatz zu ihnen vorhandene Lösung aufzunehmen, um sie auch entsprechend weiterzutreiben. Tun sie nicht, sie hauen momentan nur drauf und haben selber keine einzige Lösung anzubieten. Und wenn so ein Gesternkleber wie Fritze Merz ein Kanzlerkandidat wird, dann weiß ich wirklich nicht, wie tief die gesunken sind. Gut, hätte auch Markus Söder sein können. Ich weiß nicht, wer das kleinere Übel ist. Die nehmen sich jetzt beide nicht sonderlich viel. Vermutlich hat ein Herr Söder nur das größere Ego, aber eben völlig zu Unrecht. Jetzt haben wir also hier diese Schuldenbremse und werden sie nicht los. Und wozu ist jetzt, oder was sind die Argumente der Befürworter der Schuldenbremse? Sind genau die, die ich gerade aufgelöst habe, nämlich wir können nur Geld ausgeben, das wir haben und wenn wir jetzt Schulden machen, hinterlassen wir den künftigen Generationen die Schulden. Das ist so eine typische Argumentationskette der Befürworterinnen und Befürworter wie Christian Lindner oder eben auch Herr Bosbach oder einige andere Unionsgrößen und in der FDP sowieso. Aber die denken zu kurz. Die denken das nicht mal ansatzweise zu Ende. Denn wenn ich heute nicht die richtigen Investitionen tue, da bin ich genau bei dem Abriss. Ja, dann habe ich irgendwann eine Infrastruktur oder einen Bildungszustand der Bevölkerung, der so schlecht ist, dass es ein viel, viel, Vielfaches kostet, das Ganze wieder aufzubauen. Also ein Haus, das ich nicht instand halte, wird irgendwann verfallen und dann kann ich es nur noch abreißen. Und das kostet immer mehr, als frühzeitig in die Instandhaltung zu investieren. Weiß eigentlich jeder, der jetzt nicht ganz irgendwie von der Realität entkoppelt ist. Aber da versteht man das halt nicht. Das heißt, wenn ich heute nicht die richtigen Investitionen tätige, dann habe ich die Schulden für die nächsten Generationen in einer vielfachen Art. Und zwar richtig viel. Wenn ich heute geschickt investiere und dafür auch an der richtigen Stelle Schulden mache, dann erspare ich künftigen Generationen Schulden. Weil bis dahin können die sich sehr gut wieder kompensieren. Aber das ist in diesen Kreisen irgendwie nicht so richtig angekommen. Die Schuldenbremse wiederum, die hat eine Geschichte. Und diese Geschichte ist auch Teil der Geschichte des Neoliberalismus. Und über den haben wir hier schon mehrere Male gesprochen. Das neoliberale Gift, das schon seit Jahrzehnten diese Gesellschaft zunichte macht. Die FDP ist deren parlamentarischer Arm und auch in Unionskreisen gibt es sehr viele Verfechter dieser neoliberalen Thesen. Ich habe das schon einige Male auch tiefer in diesem Podcast besprochen. Ich habe dazu auch eine Folge in den Shownotes verlinkt, kann man sich nochmal reinhören, wenn man möchte. Aber der Neoliberalismus ist ein Konstrukt, das in der Frühphase der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, Ende der 40er Jahre, in der Mont Pèlerin Society, damals in der Schweiz, das ist ein Hügel am Genfer See, und dort saßen gewisse Leute wie eben Milton Friedman oder August von Hayek oder auch andere Leute, die damals schon sehr, sehr stark, oder Herr von Mises, das ist auch ein Österreicher, genau wie Herr Hayek, das war der Lehrmeister von Hayek, der war noch radikaler. Das sind marktradikale Leute, die so getan haben, als sei ein Wirtschaftssystem darstellbar wie ein Naturgesetz, was es nicht ist. Und die einzigen Ökonominnen und Ökonomen, die heute immer noch an der Schuldenbremse festhalten, sind Leute aus dem neoliberalen Lager. Die, die es nicht sind, die sagen ganz klar, das gehört dringend reformiert. Die Wirtschaftsweisen in Deutschland tun das auch. Oder Marcel Fratscher vom DIW hat ein sehr schönes Essay geschrieben dazu, dass genau diese Schulden, die man heute nicht macht, dann die vielfachen Schulden dann in der Zukunft sind. Das ist also unstrittig. Aber die neoliberale Szene steht da drauf. Und auch es war auch ein Neoliberaler, auch ein Mitglied der Montparnasse Society, das war ein Herr Buchanan, US-Amerikaner, das ist der Erfinder der Schuldenbremse. Der hat sich das Ding ausgedacht. Und ein wesentliches Element der Schuldenbremse ist, das Grundprinzip des Neoliberalismus aufrechtzuerhalten. Und diese drei Grundprinzipien, oder es sind eigentlich drei Grundprinzipien, nämlich Privatisierung, Steuersenkung, Sozialstaatsabbau. Und das führt dazu, dass natürlich diese Umverteilung von unten nach oben immer weiterläuft und weiterläuft. So wie schon seit Jahrzehnten. Gefüttert mit Mythen und Lügen wie das Leistungsprinzip, was es nicht gibt, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es gibt in unserer Gesellschaft ein Vermögensprinzip, aber kein Leistungsprinzip, denn eine Menge Leute leisten vieles und sind trotzdem nicht so wahnsinnig wohlhabend. Menschen, die in der Pflege arbeiten oder in sozialen Berufen zum Beispiel. Während Leute, die einfach nur reich geboren werden und nichts für ihren Wohlstand getan haben, immer reicher werden. Das hat mit Leistung überhaupt nichts zu tun. Und auch laut einer OECD-Studie dauert es in Deutschland etwa sechs Generationen, um aus der Armut überhaupt rauszukommen, sofern man es überhaupt schafft. Also Armut und Wohlstand werden hauptsächlich, bis auf ein paar Ausnahmen, vererbt. Und das ist auch eins der Dogmen des Neoliberalismus, die wollten genau das. Das ist also eine Gruppe von sehr wohlhabenden Menschen gewesen. Und bis heute gibt es die, auch deren Nachfolger, die wollen weiter auf Kosten der Gesellschaft ihr ohnehin schon großes Vermögen noch dicker und dicker und dicker machen. Und die Gesellschaft bezahlt das. Und damit das keiner merkt, hat man gewisse Täuschungsmechanismen eingeführt, wie eben diese Erzählung vom Leistungsprinzip oder die Trickle-Down-Economics, die Aussage, wenn es den oberen Wohlhabenden und den Wirtschaftsmachern gut geht, dann geht's allen gut. Ich kann mich noch 2017 war das, die erste Regierung Kurz, damals schon mit den Rechtsextremen. Ich befürchte, heute wird ja in Österreich gewählt, wird es eine Neuauflage geben, nur vielleicht, wenn es ganz blöd läuft, mit einem Möchtegern-Volkskanzler Kickl, also ein strammer Rechtsradikaler, der ein ganz, ganz schlechtes Geschichtsverständnis hat und sein eigenes Land so sehr hasst, dass er ständig schlecht redet. Aber solche Leute machen dann so, ich kann mich noch an so einen WKO-Spot erinnern, die Wirtschaftskammer hat das damals zu der Regierungszeit von Kurz, also Basti 1 gemacht, ganz blödes Video mit so einer blöden Mucke, wo es hieß, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Also noch 2017 wurden solche Unsinnigkeiten verbreitet. Und das ist auch eins der Mythen des Neoliberalismus. Also die haben solche Mechanismen geschaffen und dazu sich einen eigenen Nobelpreis verpasst. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass der Wirtschaftsnobelpreis kein echter Nobelpreis ist. Dieser wurde nämlich gar nicht von Alfred Nobel erzeugt oder ins Leben gerufen, sondern das ist ein Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, so heißt der offiziell. Und dieser wurde 1969 erstmals verliehen und von der schwedischen Nationalbank gestiftet. Denn dort war man der Ansicht, dass man den Neoliberalismus würdigen müsse. Und die Vorstände der schwedischen Nationalbank waren Teil der Montparnasse Society. Klingt alles wie so eine Verschwörungsideologie, ist es aber gar nicht. Oder es ist eigentlich eine große Verschwörung. Und wenn man sich die Nobelpreisträger dieses sogenannten Wirtschaftsnobelpreises mal anschaut, dann gibt es auch ein paar dazwischen, die fallen jetzt nicht in diese neoliberale Blase, wie zum Beispiel Stieglitz. Ja, da gibt es durchaus auch einige Ausnahmen. Aber die meisten, also etwas mehr als die Hälfte, sind Leute aus dem neoliberalen Lager. Der Laie weiß aber nicht, dass der Wirtschaftsnobelpreis gar keiner ist. Und am Ende sieht das Ganze extrem seriös aus. Ist es aber nicht. Und jetzt kommen wir zu der Frage der Schuldenbremse zurück. Die Schuldenbremse ist ein ganz wichtiges Element, um eine Struktur in Staatshaushalten zu schaffen, die man das Diktat der leeren Kassen nennt. Das geht auf einen Deutschen zurück, nämlich auf Herbert Giersch. Herbert Giersch war kein Nobody. Kennt man nicht so, aber der war sehr, sehr lange eine wichtige Größe im Wirtschaftsministerium. Der war nämlich von 1960 bis 2007, also über vier Jahrzehnte, war er im wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums und hat die deutsche Wirtschaftspolitik maßgeblich geprägt, aber halt im Hintergrund. Kriegt man nicht so mit. Und das Diktat der leeren Kassen ist extrem wichtig, damit der Staat möglichst wenig für Sozialleistungen ausgibt. Und gibt man weniger für Sozialleistungen aus, werden ärmere Menschen geschwächt, was wiederum zugunsten der Reicheren geht, weil man natürlich das Geld, das man hat, mehr in Wirtschaftsförderung stecken muss, weil ja die Wirtschaft die Prosperität und die Einkommen der Menschen erwirtschaftet. Bleibt also kein Geld für Soziales. Das heißt, die Menschen werden abhängiger von Entscheidungsträgern in der Wirtschaft und das ist dann am Ende ein Abhängigkeitsverhältnis, was diese Leute immer missbraucht haben. Das heißt, das Diktat der leeren Kassen begünstigt die Umverteilung von unten nach oben und die Schuldenbremse ist ein wichtiges Instrument, um das Diktat der leeren Kassen aufrechtzuerhalten. Und damit wird der Punkt Sozialstaatsabbau weiter gefördert. Und das ist genau ein wichtiges Instrument dieser neoliberalen Agenda, die wir bis heute haben. Die Schuldenbremse also, die Leute, die sie festhalten, tun entweder das wissentlich, weil es natürlich in diese neoliberale Agenda fällt, oder sie tun es unwissentlich und wissen eigentlich gar nicht, dass sie da so einen Quatsch erzählen, weil sie nicht verstanden haben, dass ein Staatshaushalt nicht so funktioniert wie ein Privathaushalt. Man schätzt den Investitionsrückstau in Deutschland auf etwa 600 Milliarden nur für die Verkehrsinfrastruktur. Da kommen noch weitere Infrastrukturprobleme dazu, wie zum Beispiel digitale Infrastruktur oder auch in Bildung. Man hat auch ganz, ganz lange Zeit und bis heute Bildung komplett vernachlässigt. Das sind alles Dinge, die kosten mehrere hundert Milliarden. Das kann ein normaler Staatshaushalt, der liegt in Deutschland bei etwa 450 Milliarden Euro im Jahr, das kann der gar nicht decken. Selbst wenn man jetzt den feuchten Traum der Neoliberalen umsetzen würde und alle Sozialausgaben streichen würde, die sind sicherlich ein erheblicher Teil des Staatshaushalts, wobei muss man sagen, Sozialausgaben sind ja nicht nur Bürgergeld, ne? Da gibt es ja noch einige mehr und auch Reiche profitieren von Sozialstaatsausgaben. Das wird immer gerne vergessen, weil irgendjemand bezahlt ja am Ende die Mietzuschüsse von den Menschen, die in den Mietwohnungen derer leben, die dann irgendwie die Wohnung an die vermieten, die wenig haben. Also es kommt ja auch nicht von ungefähr. Und letzten Endes verdient der Staat auch durch Sozialstaatsausgaben, weil Menschen Konsum weiter überhaupt betreiben können. Also das ist nicht so einfach gedacht von wegen Sozialstaat gleich böse, wie ja immer gerne behauptet wird. Aber selbst wenn ich den weglassen würde und die gesamten 450 Milliarden in den Investitionsrückstau stecken würde, komme ich damit nicht mal komplett in den Bereich, was nur die Verkehrsinfrastruktur ausmacht. Von den anderen Rückstaus rede ich gar nicht erst. Das heißt, wenn Leute sagen, der Staat nimmt genug ein, man muss es nur richtig ausgeben, die können halt nicht rechnen. Weil das reicht einfach nicht, wenn ich das nur auf die Ausgaben, nur auf die Einnahmen beschränke, das dauert zu lange. Wir müssen da viel schneller ran und wenn wir eben in diese Infrastruktur und in Bildung ausgeben und investieren, kriegt der Staat in den nächsten 10 bis 20 Jahren enorm viel davon zurück. Um vielleicht jetzt auch nochmal eine Zahl weiter zu nennen. Ich habe hier noch nochmal rausgesucht, die Monatsberichte der Deutschen Bundesbank. Die weisen auch immer wie die staatliche Schuldenquote im Euroraum aussieht. Deutschland liegt immer schon seit letzten Jahren immer so bei 60-70% des Bruttoinlandsprodukts. Also 60-70% des Bruttoinlandsprodukts ist die deutsche Schuldenquote. Andere europäische Länder liegen durchweg drüber. Deutschland liegt sowieso sehr weit unten. Ja, also zum Beispiel auch hier Italien oder Frankreich oder Spanien. Also Italien liegt irgendwo im Bereich von 140-150%. Frankreich liegt irgendwo hier im Bereich von 110%. Und der Euro-Raum-Durchschnitt liegt irgendwo im Bereich von 90-100% des BIP. Das heißt also, Deutschland liegt sowieso sehr weit unten. Länder wie Japan gehen sogar Richtung 200%. Und man muss jetzt feststellen, wenn man sich all diese Länder anschaut, dass die deutlich besser dastehen wirtschaftlich, als Deutschland es tut. Die wirtschaftlichen Probleme, die Deutschland eben gerade hat, die sind zu einem wesentlichen Teil darauf zurückzuführen, dass einfach die Investitionen für Zukunftsfähigkeit einfach nicht gemacht werden. Und damit sind es nicht die Grünen, die bösen Grünen, die ja diese Woche mal wieder, da haben ja wieder einige die Sektkorken knallen lassen, weil ja die beiden Vorsitzende zurückgetreten sind, weil Ricarda Lang jetzt nicht mehr Vorsitzende sind wahrscheinlich eine ganze Menge Nazi-Trolle jetzt arbeitslos. Aber jetzt kann man sich nicht mehr über ihre Figur lustig machen. Aber die Tatsache, dass die Grünen zurückgetreten sind, hat ja wieder Spott und Häme ausgelöst und einige Leute haben, glaube ich, sicherlich eine Sektparty danach gemacht. Aber die kapieren halt nicht, dass eine der wenigen Parteien, die überhaupt eine Lösungsidee hat, sich da gerade zerlegt, weil sie mit Lügen und Desinformation und mit Häme zugeballert werden. Denn diejenigen, die sich jetzt darüber freuen, haben überhaupt keine einzige Idee, wie es besser geht. Im Gegenteil, das sind ganz oft die Leute, die an der Schuldenbremse kleben und sind damit Teil des Problems. Man kann nicht erwarten, und das weiß eigentlich jeder, der Unternehmer oder Unternehmerin ist, man kann nicht erwarten, dass man besser wird, vorankommt, in die Zukunft schaut, wenn man nicht investiert. Aber wenn man an einem völlig falschen Konstrukt wie die Schuldenbremse klebt und nicht kapiert, dass Staatshaushalt nicht wie Privathaushalt funktioniert und damit am Ende noch mehr Schulden anhäuft, weil man die dringenden Investitionen nicht durchführt, die dann spätere Generationen nachträglich machen müssen und dann allerdings viel, viel teurer und aufwendiger und die Folgen, über die rede ich gar nicht erst, dann haben genau die Leute das Problem, dass sie Wirtschaft nicht verstanden haben. Und ich muss hier wieder ganz klar wiederholen, dass die Leute, denen man in den letzten Jahrzehnten immer wieder Wirtschaftskompetenz zugesprochen hat, das ist meistens so die CDU, CSU oder in Österreich die ÖVP oder auch klar die FDP, der wird das immer zugesprochen, dass genau diese Parteien und auch viele Lobbyverbände, ne, so wie die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, auch so ein total neoliberaler Lobbyverband oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, klingt toll, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ein brutal neoliberaler Think Tank, der einfach nur Gier frisst Hirn kultiviert. Diese Leute haben von Wirtschaft keinen blassen Schimmer. Herr Merz auch nicht, Herr Söder sowieso nicht. Die haben keine Ahnung von Wirtschaft. Und bitte, wir müssen endlich mal verstehen, dass nur wenn Leute vermögend sind, heißt das nicht, dass sie von Wirtschaft Ahnung haben. Sie haben entweder Glück gehabt oder irgendwie haben so eine Inselbegabung, irgendwie legal oder zum Teil auch illegal irgendwo zu Geld zu kommen. Das heißt aber nicht, dass man von Wirtschaft Ahnung hat. Wirtschaft bedeutet nicht nur Gewinnmaximierung. Das heißt auch, dass Einnahmen in Kontext mit Verantwortung stehen. Und das muss ein miteinander zusammengehen, sonst funktioniert eine Volkswirtschaft nicht mehr. Die Wirtschaftskompetenz liegt nicht bei denen, die immer von sich glauben, sie hätten sie. Die liegt woanders. Die liegt bei denen, die gerade kaputt und zunichte gemacht werden. Und solange Leute wie Herr Lindner und auch einige Unionsgranden noch immer an der Schuldenbremse kleben und diese Reform verweigert wird, solange werden die Probleme, die wirtschaftlichen Probleme, die Deutschland derzeit hat, ganz sicher nicht weggehen. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.